Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Lucky geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes mit Bernd Schwickerer.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Ach, also die großen zwei dieses Podcasts, also zwei der großen drei dieses Podcasts sind mit dabei.
Jetzt könnt ihr euch wieder anschnallen. Was für ein Übergang. So, bitte weiter.
Die großen vier in der DL lassen die Muskeln spielen an diesem Wochenende.
Sensationell. Sensationell.
Ja, aber war ja wirklich so. Mannheim, München, Köln, Berlin, jeweils zwei Siege am Wochenende. Mannheim, München sogar gar kein Gegentor kassiert. Also irgendwie habe ich so einen Eindruck, ja, ist immer so Mitte der Hauptrunde exakt, ne? 26 Spiele, bis auf zwei Mannschaften, die haben 27. Aber sagen wir mal, Mitte der Hauptrunde sind wir und dann sagen die viermal, ja, jetzt müssen wir schon langsam mal Gas geben da in Richtung Tabellenspitze oder Heimrecht im Viertelfinale. So wirkt das auf mich.
Ja, sie tun's auch, ne? Also jetzt nicht nur, dass sie Spiele gewinnen, sondern vor allem, wie sie die Spiele gewinnen. Also Mannheim und München komplett ohne Gegentor. Mannheim sogar drei Spiele in Serie ohne Gegentor. Und das waren jetzt nicht die allereinfachsten Gegner. Wir reden immerhin über Bremerhaven und Straubing. Da gab es jeweils ein 4-0. Gut, dann 7-0 gegen Augsburg. Das wird wahrscheinlich gerade jeder schaffen, weil Augsburg echt nicht gut drauf ist. Aber grundsätzlich natürlich extrem stark. Und München vor allen Dingen auch gegen Ingolstadt 0 gespielt, das ja vorher 11 Spiele in Folge gewonnen hatte.
Ja, und hast du dir mal die Special Teams angeschaut, vor allem von Mannheim und Köln? Mannheim hat 6 Powerplay-Tore geschossen in 9 Situationen. 66,6 natürlich dann, also 2/3 der Situationen genutzt. Dazu ohne Gegentor in 6 Unterzahlsituationen. Macht eine schlanke Special-Teams-Quote von 166,6% an diesem Wochenende.
Ist für mich Standard, würde ich sagen.
Und Köln 5 Powerplay-Tore in 7 Situationen, also da das Überzahl sogar nochmal besser. 71,4% Special Teams, ja eh bei den Kölner Haien sehr, sehr gut. Also das waren auf jeden Fall Faktoren bei diesen Siegen, bei diesen beiden Teams.
Absolut. Dann gucken wir mal auf Einzelspieler von denen. Also in Köln Oliver Kaski, der ist richtig heiß drauf, eine richtig gute Verpflichtung. Aber auch Max Kammerer, Dominik Bock, die fangen jetzt an zu treffen. In Mannheim Christian Reichel, Marc Michaelis, Justin Schütz, Anthony Greco und auch die Berliner, ne? Villieu, Tiffels, Eder. Also das läuft schon wirklich echt gut.
Hast
also
du jetzt, muss natürlich sagen, ich glaube, du hast jetzt 10 Spieler aufgezählt und das waren genau die 10 besten Scorer an diesem Wochenende. Diese 10 Spieler, also die kommen alle aus eben Köln, Mannheim und Berlin, die 10 besten Scorer am Wochenende.
Ja. Das ist schon krass.
Und auf der anderen Seite, bei München hast du halt dann nur Antoine Bibaud, der einfach 2 Shutouts hat am Wochenende. Also kein einziges Gegentor kassiert. Genauso wie Mattsson und Franz Reb. Und dazu muss man noch erwähnen, ein weiterer Torwart mit Shutout an die Jenike. Ja, und auch das würde ich als Top sehen an diesem Wochenende, dass die Abstiegskandidaten halt ein Lebenszeichen gegeben haben. Also erst am Donnerstag Dresden mit dem 4-2 in Augsburg. Ich war dort. Ich denke, das war wohl die beste Saisonleistung der Dresdner Eislöwen. Also wirklich mal über 60 Minuten da gut durchgespielt. Wobei du natürlich auch eine Augsburger Mannschaft erwischt hast, die aktuell nicht sehr, sehr, sehr gut ist. Und Iserlohn dann reagiert am Sonntag 4-0 gegen Straubing und 7 Punkte Vorsprung wiederhergestellt.
Ja, ich würde ganz kurz das zu Herrn Bibaud sagen, also müssen wir auch so ein bisschen zu Kreuze kriechen, als verpflichtet wurde, haben wir auch gesagt, was holen die Münchner jetzt denn schon einen dritten Torwart, was soll das? Aber, ich meine, dann verletzt sich Niederberger und Bibaud springt echt in die Lücke. Aber gucken wir mal ein paar Kilometer nach Westen. Wir haben gerade schon die Augsburger erwähnt, also am Wochenende wieder beides verloren, unter anderem, gut, in Mannheim kannst du verlieren. Ich weiß nicht, ob du 0-7 verlieren musst, aber du kannst natürlich in Mannheim verlieren. Aber dann auch noch das 2-4 gegen Dresden tat natürlich richtig weh und insgesamt ist das nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen und vor allen Dingen zu Hause, wo ja die Augsburger durch ihr Publikum, durch ihr Stadion eigentlich schon ein bisschen mehr reißen würde, da klappt irgendwie überhaupt nichts mehr. Also wenn wir so die Gegentore angucken, 9 gegen Straubing, 8 gegen München, 5 gegen Nürnberg, 4 gegen Dresden, was ist denn da los?
Das Augsburger Publikum ist ja sehr geduldig und muss auch sagen, gegen Dresden wieder ausverkauft. Ja, da kommt der Tabellenletzte und die Mannschaft hat davor keine guten Leistungen gezeigt, aber ich glaube, die Mannschaft muss aufpassen, dass da nichts kippt in Augsburg. Also das hast du schon gemerkt, auch bei dem Spiel gegen Dresden zwischenzeitlich dann mal. Ich habe mir echt gedacht, hey, ist da ein Notarzteinsatz jetzt? Also hast du öfter mal so, wenn wirklich komplette Ruhe ist im Stadion, dann schaust du so rum und denkst, okay, ist da was passiert? Hoffentlich hat sich da keiner wehgetan oder ist da keiner zusammengebrochen. Aber da war es tatsächlich so, dass da mal einfach Ruhe war, weil die Fans so gesagt haben, hey, nee, das geht so nicht. 26 Gegentore zuletzt in den 4 Heimspielen, die sie alle verloren haben. 9 gegen Straubing gefangen, 8 gegen München gefangen, 5 gegen Nürnberg und 4 gegen Dresden. Das sind ja 2 Mannschaften, wo ich sage, das ist so ungefähr im Umkreis der Augsburger Panther und die müsstest du zu Hause vielleicht dann auch mal schlagen. Also das ist keine gute Heimserie der Augsburger Panther.
Ne, ebenfalls nicht mehr gut drauf sind die Tigers aus Straubing. Ich meine, ne, wir haben oft drüber gesprochen, wie stark die sind, ob dieses Jahr mehr drin ist. Aber du siehst halt, wenn die Top-Teams oben ernst machen, dann wird's halt echt schwierig. Und es waren jetzt schon wieder zwei Niederlagen am Wochenende und kein einziges Tor. Also 0-4 Mannheim, 0-4 Iserlohn haben wir schon erwähnt. Und wenn wir überlegen, dass die ja vor zwei Wochen noch Tabellenführer waren, aber wie schnell es gehen kann, ne? Nur ein Sieg aus 7 Spielen und zack, bist du nur Fünfter.
Ja, und entsprechend Negativlauf von den Straubing Tigers und das ist eine Mannschaft, die zwei Niederlagen hatte am Wochenende. Weitere sind die Löwen Frankfurt, 1-4 in Wolfsburg, 0-5.
Die können eigentlich aufhören, oder? Ja, ich meine, es geht um nichts mehr.
Ein gesagt, Tor nur geschossen in diesen beiden Spielen und wenn wir uns die letzten vier Spiele anschauen, alle verloren, vier eigene Tore nur geschossen. 11 Punkte Rückstand auf den 10. Platz, ja. 11 Punkte Vorsprung auf den letzten Platz und das ist halt so klassisches Niemandsland, ne? Als einzige Mannschaft der DL.
Und ganz ehrlich, natürlich willst du nicht absteigen, du willst auch keine Existenzängste haben und sowas, aber ich glaube, das ist auch so für den Hype, also Hype ist das falsche Wort, aber für die Aufmerksamkeit rund um das Team und Zuschauer, ist das eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, oder? Weil du gehst zum Spiel und denkst dir, oh, ich sehe egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Klar, man muss natürlich noch ein paar Punkte holen, um dann nicht ganz unten reinzurutschen und theoretisch ist es auch noch möglich, nach oben anzugreifen, aber du bist so weit weg, dass du selbst mit einem 6-Punkte- oder mit einem 0-Punkte-Wochenende irgendwie kaum was an deiner Position änderst.
Ja, und du musst auch sagen, diese 11 Punkte, die sie Vorsprung haben auf Dresden, die müssen die Eislöwen auch erstmal holen, ne? Also genau. Das musst du erstmal aufholen und in der Zeit wird Frankfurt schon noch ab und zu mal wieder was gewinnen. Also insofern, ja. Also Abstiegsgefahr ist da aktuell sehr, sehr klein, würde ich sagen, so wie Dresden bis jetzt spielt. Und jetzt haben wir ja an die Hälfte der Hauptrunde gespielt. Also jetzt wissen wir, wie die Mannschaften ungefähr unterwegs sind. Da gibt's, kannst du jetzt auch nicht mal sagen, ja, irgendwie schlechte Phase oder so, sondern das zählt jetzt schon, diese Tabelle. Und ja, sieht nach einer eher leider aus Frankfurter Sicht oder Fansicht entspannten Saison aus, weil ja nach vorne natürlich auch nichts geht, ne?
Ja, und ich finde, Gleichgültigkeit ist noch deutlich schlimmer als Krise, ne? Also so gesehen natürlich nicht für die Zukunft, aber fürs Aktuelle, also es gibt ja immer so Momente, ne, so hat man ja in Augsburg auch mal erlebt, so wenn es wirklich drauf ankommt, wenn man wirklich noch irgendwie ein, zwei Punkte holen muss, so Iserlohn natürlich, dann kommen doch mal alle zusammen, aber wenn es um gar nichts geht, boah, wollen wir noch nicht hingehen, ne? Also egal. Reden wir noch mal eine andere Sache, die jetzt natürlich kein klassischer Flop ist, aber wenn wir gesehen haben, Christian Weise kriegt die Kufe von Tyrwain so ans Ohr, wie es heißt, also zumindest an den Kopf und hat extrem geblutet, Spiel wurde erstmal unterbrochen, die Teams in die Kabine gegangen und natürlich erinnert man sich da an Adam Johnston, ne? Also Kufe in Richtung Hals, Kopf, Gesicht, was auch immer das ist. Boah, es sah echt richtig bitter aus. Ich hab das Spiel gesehen und ich bin richtig zusammengezuckt. Dachte so, ach du Scheiße. Ich meine, im Endeffekt scheint es jetzt ganz gut ausgegangen zu sein. Die Pinguins haben schon leichte Entwarnung gegeben und er hat das Krankenhaus auch schon wieder verlassen. Aber du siehst mal wieder, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber es wird einem immer wieder dann neu vor Augen geführt, wie unfassbar gefährlich dieser Sport sein kann und wie froh wir sein können, dass es wirklich, oder er vor allen Dingen, dass es das Ohr war und nicht irgendwie ein paar Zentimeter tiefer am Hals, ne?
Ja, das...
Weil, Entschuldigung, ganz kurz dazu, weil wenn wir mal ehrlich sind, achtet mal bitte darauf, wie die Spieler ihren Halsschutz tragen. Ja, klar, es wird natürlich gesagt, der ist jetzt verpflichtend und sie tragen ihn ja auch alle, aber wie? Also der Hals ist ja trotzdem bei den meisten zu drei Viertel frei und manche lassen das eher wie so ein Schal irgendwie so da locker rumfliegen. Und wenn diese Aktion vielleicht ein Gutes hatte von Christian Weise, dass ein paar nochmal vielleicht ein bisschen die Sinne geschärft bekommen, dass dieser Halsschutz eben nicht irgendwie eine lästige Pflicht ist, sondern wirklich eine gute Idee ist.
Ja, und man hat halt in der Situation gesehen, und das ist das Bittere, das ist so eine Allerweltssituation, ne? Das kann hundertmal im Spiel kann das vorkommen, ne? Der Tyrwain fällt so ein bisschen nach vorne, rumpeln zwei zusammen, geht der Schlittschuh, kommt ein bisschen aus dem Gleichgewicht, geht der Schlittschuh hoch und der trifft ihn halt dann im Gesicht. Also das ist wirklich eine Situation, die einfach passieren kann und die ist dann so gefährlich. Wir wollen natürlich nicht verschweigen und damit noch einen weiteren Einzelspieler ansprechen, dass Tyler Speicher bei den Nürnberg Ice Tigers aktuell der Mann ist mit dem längsten Scoring-Streak. 7 Spiele und da 7 Tore geschossen und 4 Vorlagen. Also das ist nochmal ein Top aus der DEL. Und insgesamt ist bei den Nürnberg Ice Tigers so, dass da immer andere jetzt eingesprungen sind in dieser Phase, wo Spieler verletzt waren und jetzt kommen die zurück und die Ice Tigers haben dann auch mal wieder ein voller Rest oder volles Line-Up und sind da aktuell auf dem 9. Tabellenplatz. Also halten sich in den Top 10 und wir haben ja gerade über Augsburg schon gesprochen, die lassen da ein bisschen abreißen. Also das ist auch eine Phase so, kurz vor Weihnachten, da kannst du nochmal wirklich in Richtung erste Playoff-Runde ganz, ganz wichtige Punkte sammeln.
Ja, rüber in die DL2, dort ist unser Top wieder mal die ausgeglichenheit. Ja, reden wir häufiger drüber, aber dieses Wochenende war es wieder besonders zu sehen. Kein einziges Team mit 0 oder 6 Punkten, selbst Tabellenführer Krefeld lässt was am Schluss nicht in Freiburg liegen. Und wenn wir gucken, wie spannend die Saison ist, oder die Liga ist, von Platz 6 bis 12 sind es nur 5 Punkte. Da kann am Wochenende sich alles durchmischen. Und eigentlich gibt es so zwei richtige Lücken in der Tabelle. Also von Platz 2 auf 3, von Kassel auf Rosenheim sind es 4 Punkte, wobei das jetzt auch nicht wirklich viel ist, aber das sieht zumindest mal gerade in der Liga nach ein bisschen mehr aus. Und natürlich unten von Platz 12 auf 13, von Ravensburg auf Kaufbeuren, da sind es 8 Punkte. Aber ganz oben und ganz unten dürfte sich vielleicht nicht mehr so viel tun. Aber dazwischen ist irgendwie alles möglich. Du kannst Dritter werden, Vierter, Fünfter, Zwölfter, was auch immer.
Ja, und du hast gesagt, Krefeld hat was liegen lassen beim letzten. Bei Freiburg sind als Tabellenführer reingegangen in diese Spiele. Das hatte ja folgenden Hintergrund. Sie haben am Freitag das Topspiel gewonnen gegen Kassel mit 4:1. Max Newton, da würde ich sagen, der Matchwinner mit Tor und 2 Vorlagen. Gegen Freiburg dann auch nochmal mit einem Assist am Sonntag. Und in diesem Spiel Krefeld gegen Kassel fast 7.000 Zuschauer. Krefeld hat einen Schnitt von 5.750 in der DL2. Die ganze Liga ist bei rund 3.600. Also wie viel sind das nochmal im Vergleich zur vergangenen Saison? Nochmal mehr, oder?
300 mehr, und das war ja schon ein Rekord. Ja. Ne? Also klar, liegt natürlich auch an Düsseldorf, und wenn dann einmal 13.000 gegen Krefeld kommt, zieht das natürlich auch den Schnitt hoch. Aber so viel macht jetzt ein Spiel auch nicht aus. Also man sieht wieder insgesamt auch in der DL2, die Zuschauerzahlen steigen und steigen und steigen. Dann kommen wir mal zum ersten Flop. Da müssen wir über die beiden Teams reden, die wir gerade schon angesprochen haben, die ganz unten stehen, nämlich Freiburg und Kaufbeuren. Ja, die haben am Wochenende zwar jeweils einen Punkt geholt, aber sie verlieren halt weiter und sie sind schon sehr abgeschlagen auf den letzten Plätzen. Und vor allem kassieren sie wieder viel zu viele Gegentore. Freiburg allein am Wochenende 10 Stück. Ich meine, für Kaufbeuren könnte man sogar sagen, das war die letzten Spiele waren so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Sie haben ein Spiel gewonnen, dann haben sie einen Punkt gegen Regensburg geholt, dann haben sie jetzt nur 1-2 in Kassel verloren. Aber wenn du so weit unten stehst, dann bringst dir halt nicht zu sagen, ja, wir haben gut beim Top-Team gespielt, wenn du am Ende wieder mit 0 Punkten nach Hause fährst.
Ja, ein Flop, muss man auch ganz klar sagen, ist die Düsseldorfer AG. Also aus deiner Sicht zwar verbessert in Landshut, aber ja auch wieder verloren. 5 der letzten 6 jetzt verloren, nur 3 der letzten 13 Spiele glatt gewonnen. Unterzahl katastrophal, 71,4%. Ist die schlechteste Quote der Liga, und das als ehemaliges DL-Team. Und dann gibt's da so eine Geschichte noch, ich sag nur Brandon O'Donnell, der jetzt in Mannheim ist. Aber hätt's da eine Chance gegeben, dass der wieder zurückkehrt nach Düsseldorf?
Also zumindest, was er mir gesagt hat, ich habe mit ihm gesprochen, war die Chance sehr, sehr groß, denn er ist ja im Sommer oder vielmehr im Spätsommer, im Herbst nach Brno gewechselt, zum tschechischen Meister, aber da hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, weil nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt war, was er mir erzählt hat, aber zumindest lief es da weder privat noch sportlich, und dann ist er, wollte halt zurück, hat gesagt, wenn er wieder zurück nach Deutschland, und dann hat er sich von sich aus bei der DEG gemeldet. Noch bevor, laut eigener Aussage, er mit seinem Agenten gesprochen hat, er sofort bei der DEG angerufen und gesagt, Leute, ist hier irgendwas möglich? Dann hieß es von der DEG, na, es geht nicht, wir haben nur noch eine Importlizenz frei, und die wollen wir halt irgendwie aufsparen für einen Notfall, falls irgendwas noch passiert. Und dann hieß es, ja, vielleicht könnte er zum Training kommen, das wurde aber auch abgelehnt. Also ich sage mal so, ich kann grundsätzlich verstehen, dass die DEG sagt, wir können nicht vor Weihnachten alle unsere Lizenzen raushauen, weil wenn wirklich was passiert, wir müssen noch irgendwas tun. Andererseits, wenn die Laune eh nicht gut ist und es kommt ein Spieler, der dich auf jeden Fall besser macht und der total beliebt ist und der wirklich die Stimmung hier anders versäte drehen können, und dann lehnst du den von vornherein ab, finde ich auch schwierig. Also ich kann schon manche Fans verstehen, die sagen, ey, da will O'Donnell, der Mann, der letztes Jahr einen Punkt pro Spiel gemacht hat, in dieser Trümmertruppe, der seit Jahren der mit Abstand beste Stürmer in Düsseldorf war, und der sagt von sich aus, ich will zurück, und ihr lehnt das ab, wo ja schon im Sommer es hieß, Haukeland hätte auch gesagt, er bleibt auch in der zweiten Liga, und der wurde auch schon abgelehnt. Da verstehe ich natürlich, dass die Laune da nicht ganz so doll ist. Auch wenn ich auf der anderen Seite das Argument der DEG auch nachvollziehen kann, dass man nicht so früh handlungsunfähig sein will. Aber ja, so ein O'Donnell hätte dem Team schon echt gut getan. Und ich glaube, tut er doch dem Mannheim gut.
Ja, irgendwie Haukeland im Tor und O'Donnell im Sturm in der DL2. Ich glaube, das ist
natürlich die Frage, ob man die überhaupt hätte finanzieren können. Ja, ne? Weil die Spieler können natürlich viel sagen, ich wäre geblieben. Ne? Wenn die nachher dann trotzdem natürlich Erstligapreise aufrufen und der Verein denkt, wie soll man das denn zahlen, dann steht man da als Spieler auch besser da, als man vielleicht hätte dastehen müssen. Aber die Chance wäre zumindest da gewesen.
Dann schauen wir noch auf andere Einzelspieler in der DL2, die top waren an diesem Wochenende. Und einer lässt so richtig wrestlen, ne? Der Marc lässt wrestlen in Ravensburg. 2:2 am Wochenende, 2 Tore, 2 Vorlagen. In 7 der letzten 8 Spiele getroffen. 7 Tore, 5 Vorlagen in diesen 8 Spielen. Also Marc Wrestle auf jeden Fall aktuell ein Top der DL2.
Ja, und wenn wir auch fast jede Woche erwähnen, Jonas Neffin, dritter Shutout der Saison beim 3-0 von Regensburg gegen Weiden. Insgesamt nach 12 Spielen steht er bei 1,88 Gegentoren und 93,5% Fangquote. Also den könnten wir auf kurz und lang doch mal wieder in der DL sehen, oder?
Maxi Adam, Verteidiger in Rosenheim. 3 Tore am Wochenende geschossen. Ja, das freut sich mancher Stürmer, wenn er das schafft. Aber Maxi Adam macht es als Verteidiger. Kennen wir auch noch aus der DEL-Zeit, unter anderem zuerst in Berlin, in Wolfsburg hat er auch gespielt, oder? Und mittlerweile eben in Rosenheim.
Ja, aber irgendwie Mann des Wochenendes trotzdem Sebastian Bengtsson. Der war 8 Spiele als überzähliger Kontingentspieler draußen. Also, ne, ihr wisst, DEL2 kann man nur 4 einsetzen und er war halt draußen. 8 Spiele. Kommt zurück. Und macht 4 Punkte beim 5-0 von Nauheim gegen Weißwasser. Er selbst mit einem Tor und 3 Vorlagen. Ich würde sagen, nächstes Spiel sitzt er wahrscheinlich nicht auf der Tribüne.
Wahrscheinlich nicht. Genauso wenig wie Ivar Stenberg. Und da sind wir in Europa. Und das ist natürlich wieder ein Top. Den haben wir, ich weiß nicht, wie oft wir den schon erwähnt haben. Auf jeden Fall öfter als Gavin McKenna, Ivar Stenberg. Er hat jetzt wieder gepunktet im 10. Spiel in Serie. Und das ist tatsächlich dann der neue SHL-Rekord für Spieler, die 18 oder jünger sind. Bisheriger Rekord, habt ihr auch gehört in den letzten Tagen hier, Thomas Sandström, 1982-83, 9 Ligaspiele in Serie. Das hat Stenberg jetzt eben eingestellt erst und jetzt überboten. Und ja, ich glaube, die Scouts, die melden sich schon langsam öfter an, da nach Göteborg zu fliegen. Und die kriegen da auch gutes Eishockey insgesamt, denn Frölunda hat ja jetzt 6 Spiele in Serie gewonnen in der Liga und dazu noch im Champions Hockey League Viertelfinale gegen Ingolstadt gewonnen. Tabellenführer in Schweden, 9 Punkte Vorsprung auf den zweiten Skellefteå, auch wegen Ivar Stenberg, weil der so toll in Form ist.
Ja, übrigens an alle in Ingolstadt, die letzte Woche verpeilt haben, da ins Stadion zu gehen und zu sehen, ihr könnt ihr bei der U20-Weltmeisterschaft sehen. Ne? Also da ist er dabei, der Kader wurde ja bekannt gegeben. Dann gucken wir mal in die Schweiz. Was für ein Tor. Also das Schöne ist ja, also klar, Social Media kann sehr, sehr nerven, aber das Schöne ist ja, dass man da Sachen sieht, die man sonst eben nicht gesehen hätte. Und eben in die Timeline gespült wurde ein Tor von Fribourg gegen Davos. Also nicht nur, dass Fribourg den Tabellenführer da 4-0 schlägt, das 3-0, ne? Von, wie schreibt man den, Jacob oder Jakob de la Rose?
Ich kenne ihn immer nur als Jacob de la Rose, als er noch in der NHL gespielt hat. Wahrscheinlich ja. Heißt er tatsächlich jetzt mittlerweile, wenn er als Schwede Jakob de la Rose ist, glaube ich, trotzdem de la Rose. Egal, geiles Tor.
Also ein Wahnsinnstor. Also 3 Leute Tic-Tac-Toe sozusagen. Aber der erste Tic-Tac-Toe-Pass war auch noch aus der Drehung durch die eigenen Beine mit der Rückhand auf die linke Seite. Dann kommt Sørensen, da direkt Querpass wieder auf de la Rose oder de la Rose und zack, macht er das Ding rein. Also ein absolutes Traumtor. Guckt euch auf welchem Hetz-Netzwerk ihr immer unterwegs seid, gebt einfach mal Fribourg gegen Davos ein oder Davos und dann seht ihr ein absolutes Traumtor mit Abstand das schönste Tor am Wochenende, würde ich sagen.
Sandro Schmid war es mit dem ersten Pass, der Schweizer Nationalspieler eben, der hat es schön eingeleitet und dann denkst du, oh, das ist so in der Moment, boah, wenn da jetzt mehr passiert, wäre super und dann kommt der Sören und sagt, oh, ich spiele einen Querpass und dann hat der Davos halt das leere Tor. Das war echt schon geil gemacht, ja. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist Davos dann trotz dieser Niederlage 0-4 gegen Fribourg immer noch vorne, aber der HC Lausanne, auch wenn Dominik Kaun immer noch verletzt ist, aber der ist richtig gut in Form. 5 Siege in Serie, 7 der letzten 8 gewonnen und wenn wir da auf Einzelspieler schauen, Theo Roquette, auch wieder so ein geiler Name, 16 Tore in 27 Spielen, zweitbester Torschütze in der National League in der Schweiz.
Ja, ordentliche Laune gibt's glaube ich auch in Tampere, nicht Ilves, ne? Wir reden heute mal über Tampere, über den anderen Club. Der ist nämlich Tabellenführer, 7 Siege in Serie, unter anderem da ja auch der Sieg im Derby. Aber in Tampere läuft's wieder, ne? Wir wissen, letzten Jahre immer stark gewesen, Meister geworden, Champions League gewonnen, alles dann ja so ein Jahr, wo es nicht so lief und jetzt schlägt Tampere wieder zurück.
Dann schauen wir nach Österreich, würde ich sagen, oder? Immer wieder Österreich. Die Graz 99ers! Nach 6 Siegen in Serie Tabellenführer und das letzte Spiel, das sie gewonnen haben, waren 3-2 nach Verlängerung gegen den KAC. Das war Spitzenspiel, der KAC vor Tabellenführer und Graz ist vorbeigezogen. Siegtorschütze in der Verlängerung, passt auf, Nick Balen, Ex-Kölner Hai, im Powerplay auf Vorarbeit von Josh Curry, Ex-Kölner Hai. Also die beiden, die
die Kölner können es einfach. Die können, in der DEL,
egal in welcher
die
Liga.
Leute ins Ausland, da gehen die ab. Oder in die NHL. Da
oder
gehen
in
die
Mannheim
ab.
Wie Justin Schütz. Die können es einfach überall.
Oder
die Kölner.
In Edmonton. Überall läuft. Überall. Wer irgendwann, das könnt ihr euch mal merken, wer irgendwann mal das Haie-Trikot anhatte, ist ein besserer Mensch danach. Das kann ich als Düsseldorfer sogar sagen.
Top auch Sebastian Dahm, das ist der Torwart des KAC, hat zwar dieses Spitzenspiel mit Klagenfurt verloren gegen die Graz 99ers, aber letzte Woche hat der KAC 4:0 gegen Pustertal gewonnen, das ist auch eine Top-Mannschaft und das war der 50. Shutout von Sebastian Dahm, den wir auch noch aus Berlin und Iserlohn aus der DEL kennen, hat damit den Rekord von Jean-Philippe Lamoureux eingestellt, das war ja lange eine ziemliche Legende, am Schluss in Villach gespielt, Lamoureux. Dahm hat das allerdings in 372 Spielen geschafft, diese 50 Shutouts und Lamoureux hat 658 gebraucht, ne? Aber in Shutout in jedem siebten Spiel, das kann sich sehen lassen.
Ich würde so ein Überraschungseigag machen, aber scheiß drauf. Nee, aber wenn man das
guckt, in jedem siebten Spiel.
Genau. Aber jetzt mal ernsthaft. Überlegt euch mal, wie krass es ist, auch nur 3 Shutouts in der Saison zu machen und der macht über 10 Jahre 5 pro Saison.
Ja, also genau. Das ist ja praktisch ein Shutout im Monat, ist das so ungefähr. Ja, ziemlich genau.
Das ist wirklich schon krass. Ja. Aber es gibt noch einen Flop, nämlich den HC Innsbruck. Der ist nämlich jetzt Tabellenführer. Ist ja auch nicht der unbekannteste Verein, ist der kleinste Verein, aber
Tabellenführer? Tabellenletzter. Das Tabellenführer.
Tabellenführer gesagt. Ja, stimmt. Ich wollte Tabellenletzter sagen. 4 Niederlagen in Serie und auch davor nicht gut. Insgesamt nur 1 Sieg aus den letzten 10 Spielen. So, ab nach Nordamerika.
Würde ich auch sagen. Wo fangen wir an? Im Westen, oder?
Ja.
Colorado Avalanche, Dallas Stars dominieren den Westen, gewinnen eigentlich alles und vor allem sind die Topspieler extrem heiß. Wir haben gesagt, schaut euch erstmal das De La Rose-Tor an und dann, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das McKinnon-Tor in der Verlängerung in New York, wo er einfach mal ja, eigentlich alles.
Ne? So.
Ja, genau.
Ach komm, los geht's.
Ja, wumm. Und dann genau. Wie heißt das dann in auf Englisch so schön? Der Afterburner kommt dann. Und aktuell Diskussionen wieder, wer ist der beste Spieler der Welt? Ist es Connor McDavid oder Nathan MacKinnon? Was halt die Kollegen in Nordamerika auch immer wieder sagen, was halt MacKinnon einfach noch mehr hat, ist diesen Schuss auch, ne? Dass er halt einfach mal das Ding halt auch reinfeuert. Das ist vielleicht schon nochmal was ihn von Connor McDavid.
Ich glaube, McDavid könnte das auch. Ja, er macht es halt nur nicht. Ja.
Also,
aber auch bei Dallas muss man sagen, ne, was da für Leute rumlaufen. Ne? Also Rantan mit 4 Punkten, Wyatt Johnson weiter 3 Punkte, Robertson nur 2, aber wenn er nur 2 spielt, sind 2 Punkte auch nicht so ganz schlecht. Also in Dallas läuft's, in Colorado läuft's und würde einen relativ wenig wundern, wenn die beiden noch am Ende der Hauptrunde ganz oben stehen im Westen.
Für wen es auch läuft, das ist Macklin Celebrini. Punktet. Am Wochenende waren es wieder 3 Scorerpunkte. Insgesamt in dieser Saison 43 Punkte, 15 Tore, 28 Vorlagen. Sonntag hat er sein 100. Karrierespiel gemacht und jetzt hat er 106 Punkte, also 40 Tore in den ersten 100 Spielen, dazu 66 Assists, 106 Punkte und damit 7. der ewigen Teenager-Liste. Ihr könnt euch vorstellen, wer da auf Nummer 1 ist mit 800 Punkten. Aber
genau. Nee, aber ernsthaft, also der hört gar nicht auf. Und dass du mehr als einen Punkt pro Spiel machst in der Zeit, ist ja nicht nur eh schon krass, weil du ja noch so jung bist, sondern weil du in der Regel als Hochgedrafteter bei einem Vollkatastrophenteam spielst. Und bei so einem Team, was ja fast immer verliert, trotzdem mehr als einen Punkt pro Spiel machen, ist einfach Wahnsinn.
Es ist übrigens nicht Wayne Gretzky, der einen Rekord hält für die meisten Punkte als Teenager in der
NHL. Ja, gut, weil er vorher in einer Liga gespielt hat. Ne?
Genau, es ist Sidney Crosby, ne? 222 Punkte, also nochmal mehr als doppelt so viele Punkte, wie Celebrini aktuell hat. 222 Punkte
gut, als Teenager. Gut, aber Celebrini hat auch noch die ganze Saison, ne? Der hat ja erst im Sommer Geburtstag, also ne? Der ist ja noch ein bisschen Teenager. Ne?
Ja, aber da 222 zusammenbringt, das darf man auch bezweifeln.
Ja, und weiß ich jetzt auch nicht.
Crosby
sagen, Crosby hat jetzt auch nicht bei so einem kompletten Katastrophenteam gespielt. Er war ja schon ganz früh Meister. Also klar ist er an 1 gedraftet worden, aber bei ihm war das jetzt nicht so, dass er erstmal bei dem Team gespielt hat, was dann noch 3-4 Jahre unten drin stand.
Ja, Crosby war mit 22 dann eben schon Stanley Cup-Sieger. Er war schon Olympiasieger, hat das entscheidende Tor auch im Olympia-Finale gemacht mit 22. Also ein paar Jahre später dann auch schon weiterhin erfolgreich. Also Crosby 22 Punkte als Teenager, um das zu Ende zu bringen. Und Gretzky auf Platz 2 mit 220. Gretzky aber, wie von dir gesagt, später in der Liga, das heißt mehr Punkte pro Spiel, aber absolut Punkte ist Crosby vorne und Celebrini hat jetzt da auch die 100-Punkte-Marke als Teenager mittlerweile geknackt.
Mal rüber zu den Flops, was ist denn in New Jersey los? Also schon wieder beides am Wochenende verloren, 0-3 gegen Vegas, 1-4 gegen Boston, insgesamt jetzt 5 Niederlagen in Folge mit 20 Gegentoren und was vielleicht noch bemerkenswerter ist, in den letzten 3 Spielen nur ein einziges Tor geschossen und in diesen 5 Spielen, wo es halt nicht läuft, ist Nico Hischier der einzige Mann mit mehr als 2 Punkten. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Die Top-Spieler treffen vorne nicht, kriegen hinten eins nach dem anderen Bayern rein, weil wir natürlich auch über die Goalies reden müssen. Beide deutlich über 90%, unter 90%. Jake Allen nur bei 82%. Also New Jersey ist ja eigentlich schon gestartet als eine Mannschaft, die ganz oben angreifen will. Und zwischendurch sah es ja auch wirklich sehr gut aus, waren Tabellenführer, aber jetzt verlieren sie einfach alles. Aber es gibt ja jetzt Gerüchte, also die gibt es ja schon länger, aber die gibt es jetzt ja wieder, ob Quinn Hughes nicht wieder rüberkommt. Das heißt wieder, ob Quinn Hughes nicht rüberkommt und dann alle drei Hughes-Brüder in New Jersey spielen. Also ja, in Vancouver läuft es überhaupt nicht und vielleicht könnte man sehr, sehr gute Sachen dafür kriegen, aber ich fände es trotzdem absurd von Vancouver, wenn man dafür nicht gerade irgendwie zwei Topspieler plus drei Draftpick kriegst, irgendwie den mitbesten Verteidiger der Welt abzugeben. Für New Jersey wäre es natürlich geil, wäre auch eine schöne Geschichte, so drei Brüder in einem Team. Aber aus Vancouver-Sicht, ich würde es nicht tun.
Vor allem bei Vancouver kaum Möglichkeiten hat, das restliche Team umzubauen. Die haben einen Haufen Verträge hergegeben, wo es halt No-Trade-Clauses oder No-Movement-Clauses gibt. Und jetzt dann auch noch zu sagen, okay, wir nehmen den besten Spieler, den wir haben und geben den auch noch her, ist halt auch immer die Frage, was dann zurückkommt und ob das dann funktioniert. Ja, aber die andere Frage ist, ob Quinn Hughes noch Bock hat, länger in Vancouver zu bleiben. Aber auf jeden Fall bei den Devils.
Das ist natürlich die ganz große Frage, da gebe ich dir recht, weil es läuft natürlich wirklich nicht so richtig. Und vor allem ist er ja auch schon im fünften Jahr von seinem 6-Jahres-Vertrag. Das heißt, der läuft nächste Saison aus. Und bevor du ihn dann natürlich komplett verlierst, wenn er als Free Agent dann weggeht, dann würde ich ihn natürlich auch eher traden. Aber du musst irgendwie schaffen, das rumzureißen und ihn zu halten, weil der Mann ist jetzt, was ist er jetzt, 25, 26, irgendwie sowas. Und ja, 26. Und ist aber so, der hat ja mindestens noch 6, 7, 8 gute Jahre. Und wenn der so weiterspielt wie aktuell, ist der mit KMAK und vielleicht irgendwann Schäfer der beste Verteidiger der Welt. Und so einen gibst du nicht ab, weil egal was du kriegst, du wirst nicht so einen guten Spieler zurückbekommen.
Was machen wir denn mit dem Trouba-Check? Jacob Trouba von den Anaheim Ducks gegen Ryan Leonard von den Washington Capitals. Ich habe mir dann tatsächlich die Übertragung angeschaut und da sagen die, ja, das ist ein Hockey-Hit, das ist völlig in Ordnung, weil die erste Analyse ist einfach, Ryan Leonard,
du bist Snowflake bist und damit nicht klarkommst, dann hör auf hier mit dem Podcast.
Ryan Leonard, head down, looks the other way, die klassischen Sprüche halt dann immer. Also zur
was
Erklärung.
Ja auch stimmt. Er hat ja wirklich den Kopf etwas unten gehabt. Er ist ja hinter das Tor gefahren und war so quer, ne, wie man halt, wenn man so Vollgas gibt. Aber das ist ja kein Argument.
Es ist halt wieder diese Situation, dass Trouba als dritter Mann in die Situation reinkommt. Ne? Also es ist Leonard, der ein Laufduell hat und der erstmal nach rechts schaut, wo ist Mitspieler, wo kann ich die Scheibe hinspielen. Dann schaut er schon auch in die Richtung von Trouba, merkt, da kommt jemand, legt die Scheibe halt mit der Rückhand wieder zurück und eben in die Richtung, aus der gekommen ist. Und dann hat er einen kleinen Moment eben tatsächlich einfach den Kopf auf der anderen Seite, um zu schauen, wo geht der Puck hin und wo sind meine Mitspieler, und dann schlägt es halt ein. Und klar geht der vielleicht jetzt nicht in erster Linie gegen den Kopf, aber er schüttelt ihn halt komplett durch, ne, weil er in dem Fall dann doch nicht die Spannung hat, um den Hit zu nehmen. Insofern ist es halt einfach die große Frage, ist in diesem Sport noch Platz für solche Checks? Oder einfach, wo es nur darum geht, den anderen einfach der kurzen Moment nicht da ist, Blindside, zusammenzufahren, über den Haufen zu fahren und die natürlich in dem Fall zumindest eine Verletzung billig in den Kauf zu nehmen.
Ja, das ist auch der Punkt, genau. Er hat keinerlei Versuch unternommen, den Kopf nicht zu treffen. Und wer es gesehen hat, Leonard blutet, saftet richtig, geht vom Eis, ist jetzt auch verletzt, wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Und der Trainer der Caps hat ja auch gesagt, also Spencer Carey hat gesagt, die NHL muss dagegen etwas tun. So geht sie nicht weiter, gerade bei so einem Jungstar. Ne, wir reden alle über die neue tolle Generation und was die alles für neue Aufmerksamkeit bringt und wie toll die alle Eishockey spielen. Ja, wenn die von dann so Dinosauriern wie Trouba regelmäßig komplett zusammengefahren werden, ist es halt keine gute Sache. Jetzt muss man natürlich sagen, Carey, hat auch so einen Mann in seinen eigenen Reihen, Tom Wilson. Der hat zwar in den letzten Jahren nicht mehr so schlimme Sachen gemacht, aber ist natürlich auch dafür bekannt. Und Wilson hat sich auch dazu geäußert und er hat dann gesagt, er ist dann sofort zu Trouba hingefahren und hat gesagt, okay Kollege, so geht das nicht, ich boxe, ich hätte was uns boxen. Und Trouba habe dann quasi den Schwanz eingezogen und nicht geboxt. Und ich sage mal, damit hat er sich für den Bislocky Peace Prize qualifiziert, oder?
Nicht? Für den Nicht-Fight.
Ich finde, das ist einfach ein Zeichen an die Welt. Ja, ich kann einen umfahren, aber prügeln möchte ich mich nicht. Und ich finde, Peace Prize sind gerade sehr beliebt und deshalb finde ich, hat auch Jacob Trouba einen verdient. Unseren. Das ist also der erste Bislocky Peace Prize.
Genau, also ist ja jetzt mittlerweile so, dass du einfach diesen Preis auch kreieren kannst, egal zu welchem Anlass, sondern einfach mal so einen Peace Prize einfach einfach ins Leben rufen. Wir tun das jetzt in dem Fall auch. Ja. Und dann gibt es eigentlich auch keinen anderen als Jacob Trouba. Also mir wird kein anderer einfallen, der den bekommt. Ja.
Nee, der Mann ist wirklich für Frieden. Gucken wir nochmal auf gute Spieler, nämlich auf Carter Verhaeghe, hat 3 Tore am Wochenende gemacht und einen Punkt. Und es gab noch ein paar andere Spieler, die ordentlich gepunktet haben, nämlich Braden Schenn-Atu Ratti und
Ratti.
Ratti?
Ratti heißt er, glaube
ich. Und Beckett Seneca, ne? Auch ein richtig guter junger Mann.
Und auch den sehen wir bei der U20-Weltmeisterschaft.
Absolut, Beckett Seneca, als alter, ne? Trading Card Fan bin ich natürlich immer froh, wie der Beckett heißt. Ne?
Flops aus dem Osten müssen wir noch besprechen. Ottawa und Buffalo mal wieder, muss man sagen. Also ganz unten im Osten, da geht's einfach nicht aufwärts, vor allem für die Buffalo Sabres. Es gibt noch ein Team in den nordamerikanischen Sportarten, das länger auf die Playoffs wartet. Das sind die New York Jets.
Das habe ich eben gelesen. Haben die nicht gestern wieder was verkackt?
Die haben gestern, also ich habe das Spiel sogar kommentiert in der Endzone, in der Football-Konferenz.
Ich interessiere mich nicht für Football, aber das habe ich mitbekommen.
Die haben gestern wieder verloren gegen die Miami Dolphins und so ein bisschen Hoffnung gehabt, die New York Jets. Aber die sind ja seit 2010 nicht in den Playoffs. Die Buffalo Sabres kommen dann gleich danach. Seit 2011 haben sie die Playoffs nicht mehr erreicht. Deutlich erfolgreicher in dieser Zeit waren die Tampa Bay Lightning. Aber da muss man sagen, Höhenflug erstmal vorbei, oder?
Ja, drei Niederlagen in Folge sind jetzt auf Platz 5 abgestürzt, wobei man sagen muss, der Osten ist halt so eng. Also selbst Ottawa und Buffalo sind ja jetzt nicht komplett raus. Ne? Bei Buffalo sind es irgendwie nur ein paar Punkte, mach mal drei Siege in einer Woche und du bist wieder oben mit dabei. Aber klar, war jetzt nicht ganz so gut für Tampa, das alles zu verlieren. Aber wie absurd eng dieser Osten ist, sieht man auch daran, dass Washington auf einmal wieder ganz oben steht. Also die waren ja vor ein paar Wochen noch auch ganz weit unten. Aber wie gesagt, der Osten bleibt mal bekloppt. Irgendwie jede Woche wird die ganze Tabelle durchgemixt. Da, wie gesagt, drei Siege bis oben, drei Niederlagen bis unten.
Dann schauen wir noch in die PWHL zum Abschluss und da haben wir, würde ich sagen, ein Top und das ist Laura Kluges Eiszeit und natürlich auch, wie ihr Team, die Boston Fleet, spielen. Also zuletzt hat es ein 4-1 gegeben gegen die Minnesota Frost, gegen den Titelverteidiger und ja einzigen Titelträger bis jetzt in der PWHL, die ersten zwei Meisterschaften gewonnen haben. Laura Kluge hatte da 10 Minuten 53 Sekunden Eiszeit und wenn wir über die ganze Saison schauen, über die vier Spiele, 8-23, 11-03, 12:41, 10:53, also so 11-12 Minuten Eiszeit für Laura Kluge, das ist gut. Und Boston hat eben alle vier Spiele bis jetzt gewonnen, 11-2 Tore. Das bedeutet natürlich die Tabellenführung in der PWHL.
Ja, ich habe noch einen Flop, aber also auch am Wochenende wieder. Es fallen wieder sehr wenig Tore, ne? Muss man sagen. Das war in der ersten Saison schon so ein Problem. Ja, wie immer gesagt, die Torhüterinnen sind halt besser meistens als die Feldspielerinnen. Aber das ist schon sehr wenig, ne? Also diverse Mannschaften machen ein oder gar kein Tor. Und es gab in der kompletten Saison, glaube ich, erst vier Spiele oder so mit mindestens 6 Toren. Und 6 Tore sind ja jetzt nicht für Eishockeyspiel völlig ungewöhnlich. Also wenn wir allein die letzten Ergebnisse mal gucken, 2-0, 2-1, 3-1, 4-0, 3-1, 4-1, da müssen irgendwie mehr Tore her in dieser Liga.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Nick Balen und Christoph Fetzer.
Und die 10 Minuten Eishockey nicht abonniert haben, macht das. Dann hören wir uns morgen schon wieder. Da schauen wir nach Europa, was da so passiert ist. Und natürlich in die NHL, dieser Podcast hier, die 10 Minuten Eishockey. Dann immer an allen Wochentagen zur Mittagspause. Also dann kriegt ihr die Tops und Flops auch schon ein bisschen früher. Oder dann eben Dienstag bis Freitag auch nochmal 10 Minuten Eishockey zur Mittagspause mit allem, was in der Eishockey-Welt so passiert ist, zumindest allem, was wichtig ist.
Alles, was wir mitkriegen, sagen wir mal so.
So, ja. Aber ein bisschen was kriegen wir schon mit. So ist es nicht.
Ja.